von der Gründung bis hin zu den laufenden steuerlichen Pflichten. Die Geschäftstätigkeit ausländischer Unternehmen in Deutschland ist mit spezifischen gesetzlichen Regelungen und Herausforderungen verbunden. In diesem Podcast sprechen wir über die wichtigsten Punkte, an die ausländische Unternehmen denken müssen, und geben praktische Tipps für einen erfolgreichen Markteintritt und Betrieb. Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Taxiert, Ihrem Podcast der DHPG. Wie immer mit meinem Kollegen Andreas Rohde.
Hallo Benno.
Und mit mir Benno Lange. Ja, Andreas, Doing Business in Germany heißt das Thema heute. Was fällt dir dazu spontan ein?
Ja, ist ein super Thema. Einerseits glauben wir immer noch, dass Deutschland ein attraktiver Investitionsstandort ist. Auf der anderen Seite haben wir gerade auch in den letzten Folgen immer wieder auch gehört, wie schwierig auch manche Themen hier sind. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute über dieses Thema sprechen.
Ja, definitiv. Und allem zum Trotz sehen wir ja, dass nach wie vor Unternehmensgruppen aus dem Ausland in Deutschland investieren. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, und zwar mit einem klaren Fokus auf den steuerlichen Herausforderungen, die das mit sich bringt. Und ganz praktisch, welche steuerlichen Herausforderungen damit verbunden sind, wenn ausländische Unternehmen in Deutschland unternehmerische Aktivitäten aufnehmen oder über einen längeren Zeitraum durchführen. Das heißt, wir wollen heute beleuchten, was bedeutet eigentlich eine Rundum-Sorglos-Betreuung im steuerlichen Bereich für ausländische Unternehmen und Unternehmensgruppen, die in Deutschland mit eigenen Gesellschaften oder Betriebsstätten aktiv sind. Das heißt, das Thema ist breit. Wir werden auch nicht alle Aspekte dieser Aktivitäten ansprechen können heute. Wir werden beispielsweise auch nicht über das Thema Global Mobility, also Entsendung von Arbeitnehmern ins Ausland oder aus dem Ausland sprechen. Ich glaube, an der Stelle, Andreas, können wir auf frühere Podcast-Folgen verweisen, wo wir uns speziell mit den Themen schon mal intensiv beschäftigt haben.
Genauso können wir verweisen, glaube ich, auf alle Podcast-Folgen zum Thema internationales Steuerrecht, Verrechnungspreise. Das werden wir heute vielleicht streifen an der einen oder anderen Stelle, aber sicher heute nicht im Fokus.
Schade eigentlich.
Ja, Gott sei Dank sind wir auch heute wieder nicht alleine.
So ist das. Deswegen dürfen wir ganz herzlich dich, liebe Daniela, heute bei uns im Podcast-Studio begrüßen. Hallo Daniela.
Hallo lieber Benno, hallo Andreas.
Hallo Daniela. Ja, ich darf dich kurz vorstellen. Du bist schon lange Partnerin, Steuerberaterin von Hause aus und berätst mittelständische Unternehmen steuerrechtlich, betriebswirtschaftlich, und zwar gerade und insbesondere mittelständische Unternehmen, die auch eine ausländische Muttergesellschaft haben. Also die auch teilweise sehr große Muttergesellschaften haben, die aber hier in Deutschland zum klassischen Mittelstand gehören.
Richtig.
Wunderbar, dann lasst uns doch direkt einsteigen und vielleicht zum Einstieg in das Thema Doing Business in Germany heißt die Folge heute. Die erste Frage an dich, Daniela, was sind so die großen Herausforderungen, die sich für Investoren aus dem Ausland stellen und wo wir als Steuerberater bei begleiten, bei unterstützen können und das, ich habe es eben schon mal angesprochen, das Rundum-Sorglos-Paket anbieten können?
Also ich glaube, dass wir von Anfang an auch klarstellen sollten, wenn wir über das Thema Doing Business in Germany sprechen, wir reden über Unternehmen, die hier in Deutschland eine GmbH beispielsweise gründen möchten. Wir überlegen, haben wir das Thema eventuell von einer Betriebsstätte. Also generell geht es um die laufende Steuerberatung. Ja, in unserem heutigen Gespräch, wie setzen wir das Ganze vor allem um? In den Compliance-Fragen, wir reden über das Thema Finanzbuchführung, Jahresabschluss, Erstellung, also das tagtägliche Business hier in Deutschland mit der Besonderheit eben der internationalen Unternehmen.
Also im Grunde kann man das so sagen, alle Themen, die wir den Unternehmern abnehmen können, damit sie sich von Tag 1 im Grunde auf ihre unternehmerischen Aktivitäten konzentrieren können und alles, was rund um Registrierung, Anmeldungen, Abgabe von Steuererklärungen, Anmeldungen passiert, dass das sozusagen nicht das Tagesgeschäft beeinträchtigt, sondern erfolgreich ausgelagert ist.
Das ist richtig, was tatsächlich in meinem Bereich schon wieder dann Tagesgeschäft ist, weil wir ja so viele Unternehmen betreuen, die eben auch hier in Deutschland ihr Unternehmen ausbauen möchten. Und ja, es gehört dann eigentlich schon zu unserem Standardgeschäft.
Ja, aber das Interessante ist ja, das, was für dich im Standardgeschäft ist, ist für unsere ausländischen Mandanten eben gerade gar nicht Standardgeschäft, weil sie sich eben in einer ausländischen Rechtsordnung bewegen mit allen Herausforderungen auch, die damit zusammenhängen. Und deswegen brauchen die auch dieses Rundum-Sorglos-Paket.
Genau richtig. Also es geht vor allem darum, die Unternehmen noch mehr an die Hand zu nehmen, zu erklären, was haben wir hier für Fristen? Warum ist Deutschland manchmal als Wirtschaftsstandort dann doch ein bisschen anders als ein übriges in der EU befindliche Land oder eben sogar im Ausland? Was haben wir hier eben in Deutschland für besondere Besonderheiten und warum wir das Ganze auch eben machen müssen?
Ja, das heißt, dieser Compliance-Gedanke steht, glaube ich, nach meiner Erfahrung bei vielen ganz weit vorne, dass man einfach vor allen Dingen keine Fehler machen möchte in einer Rechtsordnung. Andreas hat es gerade gesagt, die eben nicht die eigene ist, nicht die, in der man tagtäglich unterwegs ist. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Teil der Sicherheit, den wir bieten können, zu sagen, wir erfüllen alle eure Compliance-Verpflichtungen so, dass am Ende des Tages, wie schon gesagt, ihr euch um euer Geschäft kümmern könnt.
Absolut. Und vor allem auch das wesentliche Thema der steuerlichen Außenprüfung auch abgedeckt ist. Also, dass wir dort auch sicherstellen, dass die Finanzämter auch die Möglichkeit haben, auf die Daten richtig zuzugreifen in dem Format, wie sie es eben auch benötigen, und beraten auch dies hingehend die Mandanten, gerade wenn es dann eben um das laufende Tagesgeschäft geht, in welcher Form es abzubilden ist und was vor allem dahinter steckt, und helfen natürlich auch mit der Implementierung dieser besonderen, ich sage jetzt mal, ob es Buchführungssysteme sind, ob es nachgelagerte Systeme sind, um sicherzustellen, dass wir hier alle Compliance-Fragen auch in dem Bereich komplett abdecken können.
Da stelle ich mir vor, das ist eine der Herausforderungen, gerade bei international agierenden Unternehmen, dass die häufig ja aus der Muttergesellschaft heraus auch bestimmte Systeme haben, die aber nicht zwingend zu den Anforderungen der deutschen Finanzverwaltung passen.
Das siehst du absolut richtig, Andreas. Genau, das ist auch eine riesengroße Herausforderung, über die wir, glaube ich, gleich auch nochmal sprechen werden. Genau das zu erklären, warum es eben überall anders möglich sein soll, mit diesen entsprechenden Programmen zu arbeiten, nur eben bei uns in Deutschland nicht. Und das sind vor allem auch, ja, Diskussionspunkte, ich nenne es mal üblicherweise Pain Points, über die wir dann auch tagtäglich mit dem Mandanten und vor allem in unseren Auftaktgesprächen, die wir eben führen. Ich sag mal, zur typischen Mandatsannahme gehört auch immer ein Auftaktgespräch. Und das sind, sage ich mal, punktuell auch die Sachverhalte, die wir in diesen Gesprächen auch direkt ansprechen mit den Unternehmen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also du hast das Erstgespräch mit dem Vertreter des ausländischen Gesellschafters und du hörst jetzt zum ersten Mal von der Idee, in Deutschland Business zu betreiben. Wie muss ich mir jetzt dieses Gespräch vorstellen?
Ja, also zuallererst ist mir natürlich immer wichtig, dass wir heutzutage solche Gespräche auch, ich sag jetzt mal, beispielsweise über Microsoft Teams führen, dass man sich auch vor allem mal sieht. Ich finde, gerade im internationalen Geschäftsbereich, ich meine natürlich aufgrund bestimmter Situationen ist es im Inland auch so, aber gerade im internationalen Bereich ist es eben sehr schön, wenn man sich auch mal gesehen hat, weiß, mit wem man dort zusammenarbeitet, und ich nehme mir auch immer gern ein, zwei Leute schon fest aus dem Team, die bei so einem Auftaktgespräch dabei sind, damit der Mandant auch weiß, er hat ein bestimmtes Team im Background, was eben verschiedene Sachverhalte des Unternehmens abbilden kann. Also wie sieht das Ganze aus? Naja, normalerweise treten die Mandanten an uns heran, ich sag mal entweder über Empfehlungen oder vielleicht, weil sie was gesehen haben auf unserer Website, und stellen typischerweise die Anfrage. Manchmal geht es darum, dass der Mandant schon ganz konkrete Vorstellungen davon hat, was er eben hier in Deutschland machen möchte. Manchmal geht es aber auch darum, gemeinsam mit dem Mandanten ein bisschen zu, ich nenne es mal, exploren, wo er denn vielleicht hin möchte. Also haben wir eventuell erstmal nur jemanden hier vor Ort, der sich überhaupt den deutschen Markt erstmal ansieht und schaut, ist das überhaupt ein Markt für das Unternehmen überhaupt? Oder gibt es eben schon einen kompletten Plan? Sage, ich möchte eine Produktionsstätte beispielsweise auslagern und weiß, ich möchte hier mit einer Tochtergesellschaft arbeiten. Oder vor allem, was ich auch gemerkt habe, ist, dass den Unternehmen besonders wichtig war oder wichtig sein konnte, hier in Deutschland eine Gesellschaft zu betreiben, weil es für sie auch die Außenwirkung hatte, dass sie hier in Deutschland ein festes Unternehmen hatten. Also so sahen teilweise Anfragen auch schon aus.
Also ein Image-Thema, wenn ich mit einem deutschen Vertragspartner arbeite, dass ich dann auch weiß, hey, der bewegt sich auch in der deutschen Rechtsordnung und man hat ein besseres Gefühl, als wenn man mit einer englischen Limited zu tun hat.
Da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Genau so sieht es nämlich aus. Und das finden wir sehr oft in diesen Auftaktgesprächen. Also gehen wir mal davon aus, wir haben einen Unternehmer, der möchte hier in Deutschland eine GmbH gründen. Dann weisen wir natürlich auf verschiedene Themen hin, die mit so einer GmbH-Gründung einhergehen. Das ist jetzt noch nicht mal im Wesentlichen das Thema Finanzbuchführung. Ich sag mal, das gehört eher zur laufenden Geschäftstätigkeit, sondern wir gehen erstmal nur auf die Gründung ein. Was haben wir denn so Besonderheiten für eine Gründung mit einer ausländischen Muttergesellschaft? Wir müssen uns erstmal fragen, wo soll denn überhaupt der Geschäftsführer sitzen? Haben wir beispielsweise einen Geschäftsführer, der im Ausland sitzt, oder haben wir einen Geschäftsführer, der hier in Deutschland ansässig ist? Da fängt es ja meistens schon an, wo wir anfangen müssen aufzuklären, Steuern, Themen zur Geschäftsführerklausel im DBA bis hin zur möglichen Betriebsstätte, die entsteht für ein Mutterunternehmen.
Wenn ich hier mal gerade einhaken darf, also gesellschaftsrechtlich ist es seit 2008 überhaupt kein Problem mehr, dass auch ein Ausländer, der auch im Ausland ansässig ist, Geschäftsführer einer deutschen GmbH ist, aber steuerlich ist es eben relevant, wo er sitzt.
Das ist definitiv so. Vor allem müssen wir nachweisen, dass eben tatsächlich die Geschäftsführung hier in Deutschland stattfindet. Bedeutet, dass auch alle wesentlichen Entscheidungen des Unternehmens hier in Deutschland getroffen werden. Und darauf sensibilisieren wir schon im ersten Auftaktgespräch, weil das durchaus Themen sind, worüber sich die Mandanten nachgelagert Gedanken machen müssen. Wen möchten sie eventuell einstellen? Gibt es nicht vielleicht hier schon in Deutschland Arbeitnehmer, die eine Geschäftsführungsfunktion ausüben könnten, damit wir uns mit solchen Besonderheiten nicht befassen müssen? Zum anderen, wenn wir von der Geschäftsführung mal komplett weggehen und sagen, ja, okay, wir möchten die GmbH hier in Deutschland definitiv gründen. Hört sich eigentlich total banal an. Für jeden Inländer überhaupt gar kein Problem. Ich gehe zu einer Bank und eröffne ein Bankkonto. Ja, aber wie sieht das denn aus für einen Unternehmer, der eine Gesellschaft oder eine Gesellschafterin im Ausland hat und jetzt hier in Deutschland ein Bankkonto eröffnen möchte? Selbst wenn ich eine Geschäftsführung hier im Inland habe, ist es immer noch eine riesengroße Herausforderung, auch hier aufgrund von Geldwäschethemen ein Bankkonto zu eröffnen. Wir müssen einen wirtschaftlich Berechtigten nachweisen im Ausland. Können wir das überhaupt? Steht nicht vielleicht bei der ausländischen Holding noch eine Holding darüber? Erstmal herauszufinden, wer als natürliche Person in diesem kompletten Konstrukt wirtschaftlich Berechtigter ist, ist manchmal schon ein großes Thema. Vor allem merken wir gerade in den vergangenen 2 bis 3 Jahren, dass sich eben aufgrund der verschärften Richtlinien die Möglichkeiten zur Eröffnung eines Bankkontos sehr, sehr, sehr erschwert haben für unsere Mandanten, wo eben auch viel, viel Zeit investiert werden muss, viel Frust entsteht. Und das ist auch immer ein Riesenpunkt in unserem Auftaktgespräch. Weil wenn ich im Auftaktgespräch nicht darüber aufkläre, ist der Frust natürlich später noch größer. Und wir empfehlen dort auch unseren Mandanten immer wieder, vielleicht schon mit ihrer Bank im Ausland in Austausch zu gehen, um vielleicht herauszufinden, ob es Institutionen gibt, mit denen sie schon zusammenarbeiten hier in Deutschland, um die Möglichkeit der Eröffnung des Bankkontos zu beschleunigen.
Und das Bankkonto ist ja nicht trivial. Das klingt jetzt erstmal so völlig, wofür brauchen wir eigentlich ein Bankkonto? Aber der Witz ist ja, dass ich bei der GmbH-Gründung das Bankkonto brauche, um das Stammkapital einzuzahlen. Das heißt, um überhaupt den Antrag beim Handelsregister auf Eintragung stellen zu können, ja, dafür brauche ich normalerweise ein Bankkonto, um die Stammanlage zu erbringen als Gesellschafter. Das heißt, ich muss das Bankkonto zu einem Zeitpunkt eröffnen, wenn die GmbH noch gar nicht im Handelsregister drinsteht. Und andersrum, ohne das Bankkonto komme ich eben auch nicht ins Handelsregister. Das heißt, ich habe das tatsächlich ein zwingendes Erfordernis. Und wenn mir das nicht gelingt, ist es einfach mit der Gründung sehr schwierig. Weil ein ausländisches Bankinstitut wird normalerweise sagen, ja, aber die GmbH existiert hier noch gar nicht. Diesen Teufelskreis zu durchbrechen in der Praxis, auch das habe ich von der rechtlichen Seite schon erfahren, das ist schon herausfordernd, ja.
Absolut. Ich meine, ich muss dir natürlich als Rechtsanwalt nicht erzählen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, um das Stammkapital für die Gesellschaft zu erbringen. Aber es geht ja auch eben darum, dass die Gesellschaft natürlich fähig ist, hier handlungsfähig zu sein. Also es sieht ja auch ein bisschen komisch aus, wenn ich sage, ich habe eine Rechnung und schreibe beispielsweise gar keine Bankverbindung drauf oder sage, bitte überweis an meine ausländische Muttergesellschaft oder ich habe ein Bankkonto mit einer IBAN, die nicht mit DE beginnt. Also da wäre ich natürlich auch als Geschäftspartner immer ein bisschen skeptisch, wenn ich sage, ich arbeite mit einer deutschen GmbH, aber nicht mit einem deutschen Konto, auf das ich überweise. Das bringt uns zu einer anderen Banalität. Wir haben ja nicht nur die Bankkonto-Thematik, die eigentlich überhaupt unproblematisch sein sollte, sondern es geht ja auch oft um das Thema Geschäftsadresse. Manchmal habe ich natürlich auch nur etliche Arbeitnehmer hier in Deutschland, die beispielsweise in ihrem Homeoffice sitzen oder wo ich sage, ich habe noch gar keine richtige betriebliche Einrichtung, weil ich sage, ich bin noch gar nicht so weit von dem, was mein Geschäftsmodell auch hergibt. Ich kann noch gar keine Büroräume tatsächlich anmieten, also ein komplettes Geschäftsgebäude, sage ich jetzt mal. Dann kommen wir zum nächsten Thema, die Einrichtung einer Geschäftsadresse. Wir müssen uns überlegen, hat der Mandant überhaupt hier ein festes Büro? Wo weichen vielleicht Sitz und Ort der Geschäftsleitung voneinander ab? Diese Möglichkeit besteht ja ebenfalls. Also es gibt in diesem Auftaktgespräch sehr viele Punkte, die allein mit der Gründung zu tun haben, ohne dass wir überhaupt über das Thema Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung gesprochen haben. Weil der Mandant sich eben auch erstmal darüber klar sein muss, was kommt auf ihn zu im Rahmen der Gründung einer Gesellschaft. Oder ich sag mal, wir möchten keine Gesellschaft gründen, aber wir haben beispielsweise nur eine Betriebsstätte hier in Deutschland. Natürlich gehe ich auch darauf ein, nicht im Wesentlichen auf die steuerlichen Themen, sondern eben hier auch insbesondere auf Compliance-Themen, auf Problematiken hin zu verschiedenen Finanzämtern. Wo muss ich überhaupt meine Ertragssteuererklärung einreichen? Zu wo muss ich meine Umsatzsteuerdeklaration übermitteln? Das sind alles Themen, die wir mit aufnehmen und versuchen, unserem Mandanten dies hingehend zu beraten, dass er seinen Unternehmensgegenstand oder seine Unternehmenstätigkeit hier nach deutschem Recht möglichst ohne erschwerte Herausforderungen ausüben kann.
Ja, und ich glaube, die Beispiele, die wir gerade hatten, zeigen ja auch, dass Doing Business in Germany auch sehr niederschwellig passieren kann als Einstieg. Das heißt ja nicht immer, ich möchte morgen in Grünheide eine Gigafactory bauen und dort Elektroautos für die ganze Welt produzieren, sondern es fängt ja häufig an, wie du gerade gesagt hast, Daniela, mit einer kleinen Vertriebsmannschaft, einer kleinen Vertriebsorganisation, vielleicht auch nur einem einzigen Außendienstler, der dann zum Beispiel den Kern oder die Gründung einer Betriebsstätte oder einer GmbH bedeutet, aber entsprechend ohne größere Infrastruktur dahinter. Das heißt, auch das muss ja alles organisiert werden. Da stellen sich ja ganz vielleicht banale, aber doch tagtägliche Herausforderungen, die gelöst werden müssen, damit das unternehmerische Engagement dann wirklich beginnen kann, damit die Gesellschaft als solche auftreten kann oder die Betriebsstätte als solche registriert ist. Vielleicht springen wir mal gerade in diese ganz täglichen Herausforderungen, wenn denn die Gründung mit den ganzen Themen umschifft ist, wenn wir also gerade dazu kommen, was steht an steuerlichen Themen ins Haus. Magst du da mal ein paar Beispiele nennen?
Ja, sehr gerne. Also wenn die Gründung dann auch endlich mal erfolgreich war, haben wir, wie einleitend gesagt, natürlich viele Themenpunkte und Sachverhalte, wo es wichtig ist, die Unternehmen ganz besonders engmaschig an die Hand zu nehmen. Weil nochmal, die meisten internationalen Unternehmen haben eben keine Kenntnisse über das deutsche Steuerrecht. Und deswegen geht es gerade um den Bereich Fristen und Termine. Wie ist das Unternehmen überhaupt aufgestellt? Müssen Gruppenabschlüsse abgegeben werden? Gibt es da bestimmte Fristen, die wir außerhalb der gesetzlichen Fristen beispielsweise beachten müssen? Oftmals ist es ja so, dass gerade die Gruppenabschlüsse im internationalen Geschäft sehr zeitnah erstellt werden müssen oder Monatsabschlüsse beispielsweise. Also so ein ganz tagtägliches Geschäft sieht natürlich auch die absoluten Standardleistungen vor. Also wir reden über das Thema Finanzbuchführung, wir reden über das Thema Lohnbuchführung, wir reden über Jahresabschlusserstellung, Steuererklärungen. Natürlich geht dem einher, warum haben wir Offenlegungspflichten, was müssen wir machen, warum gibt es überhaupt eine E-Bilanz und was ist eigentlich eine Taxonomie? Also da sprechen wir natürlich über verschiedene Punkte, die wir eben nochmal dezidierter erläutern müssen. Wenn wir über das Thema Buchführung sprechen, ist es natürlich Ihnen im Rahmen des Auftaktgespräches auch ein wesentlicher Punkt, ein wesentliches Thema, über was wir sprechen. Weil in einer Gruppenbuchführung wird, haben wir eben schon mal kurz angeteasert, natürlich mit einem bestimmten System gearbeitet. So, diese Systeme sind oft in internationalen Märkten sehr etabliert, aber eben hier in Deutschland nicht verwendbar. Das liegt daran, dass wir oftmals die GOBDs, Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, nicht einhalten mit diesem Programm. Natürlich gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wo wir mit dem Mandanten gucken müssen, wie können wir zusammenarbeiten und wie ist es vor allem wichtig, dass der Mandant weiterhin compliant hier in Deutschland ist. Können wir Schnittstellen einrichten? Können wir weiterhin mit unseren kanzleiinternen Programmen arbeiten, um die Möglichkeit einer ordnungsgemäßen Buchführung zu gewährleisten? Wir sprechen auch gerade im Lohnbereich natürlich über das Thema Arbeitsverträge. Wie sieht denn überhaupt so ein deutscher Arbeitsvertrag aus? Was ist da wichtig? Was muss man beachten? Wie sieht es mit den Themen aus? Mit, ich nenne es mal typische Gap Differences. Also ich habe einen handelsrechtlichen Jahresabschluss, den ich erstelle und den ich da auch zwingend erstellen muss. Aber was muss ich beachten vielleicht für das Group Accounting? Müssen wir noch gesonderte Erläuterungen beifügen, warum wir handelsrechtlich etwas so bewerten, für das Group Accounting aber gegebenenfalls anders bewertet werden muss? Es erfordert eine Aufgliederung dieser Differenzen. Dem Grunde nach geht es darum, dem Mandanten möglichst einfach und strukturiert zu erklären, welche Pflichten er hier in Deutschland zu erbringen hat. Und dabei unterstützen wir natürlich von Beginn an. Wir starten auch mit der Thematik der Einrichtung der Buchführung. Wir versuchen, die Daten möglichst so zur Verfügung zu stellen, dass sie für das Group Accounting verwendet werden können. Es gibt eigentlich sehr wenig, was wir in dem Bereich hinsichtlich der steuerlichen Themen nicht für den Mandanten tun.
Ja, und ich glaube, der Punkt, an dem man die Mandanten inhaltlich abholt, ist dann doch sehr unterschiedlich, denn zumindest nach meiner Erfahrung, dass in Deutschland Umsatzsteuervoranmeldungen abzugeben sind, dass Lohnsteuer- und Sozialversicherungsbeiträge abzuführen sind, dass Steuererklärungen abgegeben werden müssen, das kennen ja viele dann doch aus den jeweils anderen Ländern. Aber dass man vielleicht nicht ganz frei ist in der Auswahl des Buchführungssystems, dass man nicht das System nehmen kann, das vielleicht betriebswirtschaftlich besonders gut passt oder im Konzern an anderer Stelle erprobt ist, sondern bitteschön eins, das auch den deutschen GOPD entspricht. Das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir häufig noch Überzeugungsarbeit oder erstmal Aufklärungsarbeit leisten müssen.
Ich würde sagen, Benno, beides. Obwohl ich die Überzeugungsarbeit diesgehend doch als mehr erforderlich sehe. Ich kann es aber auch verstehen. Natürlich frage ich mich, wenn ich ein Unternehmen betreibe, sämtliche Tochtergesellschaften in den verschiedensten Ländern habe und mit einer Software sehr gut unterwegs bin, in der ich alles abbilden kann und natürlich auf einmal der deutsche Steuerberater daherkommt und sagt, nee, Entschuldigung, aber hier geht das nicht. Das ist schon sehr schwierig und es erfordert dann auch immer Diskussionen im Themenbereich der Honorare, weil ich auch oftmals dem Mandanten erklären muss, dass wir hier eine Doppelbuchführung vielleicht sogar erstellen müssen. Also dass einerseits der Mandant für sein Group Accounting in seinem System die Sachverhalte abbildet, aber wir gleichzeitig in unserem System nochmal, ich sag mal, so eine Shadow Bookkeeping, so eine Schattenbuchführung eben erstellen.
Der Anwalt würde sagen, das ist die berühmte doppelte Buchführung.
Da kann ich die Rückfrage schon verstehen, ob das denn tatsächlich notwendig ist. Aber die Erfahrung in den letzten Jahren hat es einfach gezeigt und gerade im Hinblick auf die Themen der steuerlichen Außenprüfung, dass es schon Sinn ergibt, in den Systemen zu arbeiten, die GOBD-konform sind, anstatt später beispielsweise mit Schnittstellen zu arbeiten oder zu versuchen, sogar aus einem externen System Daten zu exportieren und einem deutschen Finanzbeamten zur Verfügung zu stellen. Natürlich versuchen wir dahingehend auch zu beraten und eben letzten Endes die Lösung zu finden, die auch für den Mandanten am besten für seine tagtägliche Praxis ist.
Du hast gerade über die Herausforderungen gesprochen, dem ausländischen Mandanten deutsches Recht zu erklären. Ich könnte mir vorstellen, dass der Mandant ja auch fragt, wie ist eigentlich Besteuerungswirkung, wie wird eigentlich mein Gewinn hier besteuert? Wie schön ist es, einem Ausländer deutsches Gewerbesteuerrecht zu erklären?
Gewerbesteuer ist ein schönes Beispiel natürlich, weil ich weiß, dass unsere internationalen Mandanten mit der Gewerbesteuer gar nicht so betraut sind. Also sie freuen sich natürlich immer, wenn sie einen Körperschaftssteuersatz von 15% sehen im Gegenzug zu anderen Körperschaftssteuersätzen. Aber wenn ich dann natürlich nochmal erkläre, im Übrigen, ihr habt auch nochmal eine Gewerbesteuer und da gibt es sowas wie eine Steuermesszahl, aber oh, es kommt auch darauf an, wo ihr in welcher Gemeinde euer Unternehmen oder den Sitz eures Unternehmens habt oder Ort der Geschäftsleitung, kommt es ganz drauf an, wie viel Gewerbesteuer ihr dort zahlen müsst, weil es gibt ja, upsie, auch sowas wie einen Hebesatz und der wird pro Gemeinde festgelegt. Das ist auch ein sehr schwieriges Thema.
Ja, denke ich mir. Habe ich aus meiner eigenen Erfahrung auch schon erlebt in solchen Konstellationen und herausfordernd. Etwa so, du hast vorhin das Arbeitsrecht angesprochen. Wenn wir dem Ausländer deutsches Arbeitsrecht erklären, sorgt es auch immer für große Augen jedenfalls.
Durchaus. Und du hast natürlich gerade eben auch noch ein wunderschönes Thema angesprochen zum Thema Gewinnausschüttungen. Ich hatte einen total interessanten Fall, also ein Mandat, was wir gerade übernommen hatten und schon Bestandsmandat. Also wir hatten überhaupt gar nicht mehr Themen mit GmbH-Gründung, lässiges Bankkonto etc. Das gab es alles schon. Also es war eigentlich sehr zu schön, um wahr zu sein. Und dann fragte der Mandant bei uns an, ja, wir würden doch jetzt gerne eine Gewinnausschüttung vornehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, ist doch super. Und sah, dass wir Gesellschafter hatten, die eben natürlich nicht in Deutschland ansässig waren. Klar, sonst wären wir jetzt nicht bei Doing Business in Germany. Aber dann habe ich gefragt, ja, wie sieht es denn aus mit der Thematik der Freistellungsbescheinigung? Und dann saßen im Teams-Meeting ganz große Augen vor mir. Eine Freistellungsbescheinigung, ja, was bedeutet das denn überhaupt? Und dem Mandanten dann auch erstmal zu erklären, dass es überhaupt gar kein Problem ist, dass wir natürlich jetzt eine Gewinnausschüttung vornehmen können, dass das aber bedeutet, dass wir Kapitalertragssteuer einbehalten müssen, die du, lieber Mandant, zurückfordern kannst, aber im Übrigen, und da will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, wie lange solche Anträge auch beim Bundeszentralamt für Steuern momentan brauchen. Ich glaube, Benno, da kannst du auch ein Lied von singen.
Ich erzähl's lieber, bevor ich singe.
Das ist, glaube ich, für uns alle besser tatsächlich, aber wir reden hier nicht über Wochen, ne?
Nein, also mein konkreter Fall hat sich 1,5 Jahre gezogen. Und da ging es gar nicht mehr um das Thema der Rückforderung der Kapitalertragssteuer, weil wir wollten natürlich für den Mandanten das Bestmögliche rausholen und eben die Freistellungsbescheinigung beantragen. Und das hat 1,5 Jahre gedauert. Und an dieser Gesellschaft waren eben nicht nur ausländische Kapitalgesellschaften beteiligt, sondern wir hatten auch 2 natürliche Personen, die daran beteiligt waren. Und die natürlich großes Interesse daran hatten, ja, ihren Anteil an der Gewinnausschüttung zu erhalten und den Mandanten 1,5 Jahre hinzuhalten. Es ist sehr schwierig und auch vor allem zu erklären, warum es so lange dauert.
Warum überhaupt erst eine Steuer einbehalten wird, die dann auch wieder erstattet wird. Und aus sehr formalen Gründen musste aber genau das, dieser Weg eingehalten werden. Und es liegt an den deutschen Behörden, dass es eben so lange dauert. Und das ist tatsächlich, also A, auch für mich nicht nachzuvollziehen und B, für den Mandanten erst recht nicht.
Ja, das ist also genau mein Stichwort. Ich glaube, auf der einen Seite dem Mandanten deutsches Steuerrecht zu erklären, ist schon herausfordernd genug. Da mag sich der Mandant aber noch denken, naja, das gehört halt irgendwie dazu, wenn ich in Deutschland Business betreiben möchte. Aber wenn es dann grenzüberschreitend wird und der Mandant eigentlich sich wieder auf sicherem Terrain wähnt, weil er sagt, naja, wir sind doch im Doppelbesteuerungsabkommen oder in der Mutter-Tochter-Richtlinie und da dürfte es doch eigentlich gar keine Quellensteuer geben und wir ihm dann erklären müssen, dass es aber in Deutschland noch weitere Hürden gibt, Stichwort Treaty Override, will ich gar nicht näher darauf eingehen, bevor man eine solche Freistellung wirklich bekommt, dann wird es auch häufig in der Kommunikation schwierig und dann, ja, kommen nicht nur Fragezeichen und große Augen, sondern vielleicht auch das ein oder andere Ärgernis mal dazu.
Ja, und solche Fälle haben vor allem gezeigt, dass man sich vielleicht doch nochmal die Bestandsmandate anschauen sollte, die Unternehmensstrukturen. Und wenn ich weiß, ich habe hohe thesaurierte Gewinne, die ich eben ausschütten möchte oder irgendwann ausschütten möchte, sollte ich mich vielleicht jetzt schon um das Thema Freistellungsbescheinigung kümmern, um sicherzugehen, wenn ich die Gewinnausschüttung vornehmen möchte, dass ich dann eben auf der sicheren Seite bin und ohne Kapitalertrags- oder ohne Einbehalt der Kapitalertragssteuer ausschütten kann.
Und nur als Randbemerkung, wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, das mit den Gewinnen scheint ja schwierig zu sein, dann mache ich doch lieber Verluste in Deutschland. Kann ich nur sagen, auch davon ist abzuraten, jedenfalls von den strukturellen Verlusten, denn dann ist man direkt in den Verrechnungspreisthemen. Aber du hattest ja gesagt, Andreas, darüber wollen wir heute nicht.
Wollen wir heute nicht im Detail sprechen, haben wir auch schon getan.
Werden wir bestimmt wieder tun.
Bestimmt, Benno.
Ja, ich glaube, wir haben ein paar von den besonders schmerzhaften Punkten schon angesprochen. Daniela, haben wir aus deiner Sicht noch wichtige Dinge vergessen? Was gibt es noch an wirklich großen Pain Points, die du in deiner Beratung erlebst?
Ja, ich glaube, wir sollten vor allem die Schnittstellen im Auge behalten, die mit der Thematik Doing Business in Germany einhergehen. Also wir haben eben schon gesprochen über das Thema Verrechnungspreise bzw. Steuereinbehalt. Wir haben über das Thema Global Mobility gesprochen. Also ich sage mal, vor allem wenn ich Mandanten betreue, wo ich eben weiß, wir haben viel internationalen Geschäftsverkehr, sollte ich doch dringend darauf achten, wo welche Arbeitnehmer beschäftigt werden, den Mandanten vielleicht auch von Anfang an darüber aufklären, wenn er seine Mitarbeiter beispielsweise doch mal zur Mutterfirma schicken möchte oder genau umgekehrt von der Mutterfirma nach Deutschland, kann man jetzt wieder zurückgreifen auf euren Podcast der Global Mobility, dass ich die Mandanten hier sensibilisiere, dass gegebenenfalls bestimmte Meldungen notwendig sind. Ich habe vor allem auch die Thematik von der weiteren Steuerdeklaration. Also man sollte vielleicht auch unbedingt bei bestimmten Bereichen einen Umsatzsteuerexperten mal hinzuziehen, weil ich sage, gerade im internationalen Warenverkehr kann ja doch so mal das Thema Reingeschäft auf den Tisch kommen, wo ich vielleicht die Mandanten dann doch berate und sage, schaut euch doch mal genau an oder guckt doch mal genau auf die Rechnung, wo wird überhaupt an wen welche Ware verschickt und können wir gegebenenfalls von vornherein beraten, dass eben ein Reingeschäft vermieden wird. Ich hatte letztens noch die Thematik mit einem Mandanten, dass ich auf einmal eine Rechnung gesehen habe, wo sowohl steuerfreie als auch steuerpflichtige Sachverhalte in einem abgewickelt wurden, was systemseitig aufgrund des Group Accountings auch so vorgesehen war. Ich dann aber doch mal die Empfehlung ausgesprochen hatte, dass es besser wäre, diese Steuersachverhalte eben aufzusplitten und auch zu trennen, damit man bessere Möglichkeiten hat, nachzuvollziehen, was hier in Deutschland überhaupt umsatzsteuerpflichtig ist. Also wir haben natürlich einige Pain, oder ich nenne es jetzt mal Besonderheiten, auf die wir achten müssen im laufenden Geschäftsbetrieb. Und wir sollten unsere Mitarbeiter, die eben für die Erstellung der Finanzbuchführung verantwortlich sind, auf bestimmte Bereiche sensibilisieren oder noch mehr sensibilisieren, wie bei einer typischen nationalen Finanzbuchhaltung.
Ja, und vielleicht, wenn ich einen Punkt noch ergänzen darf, zumindest wenn wir über sehr große Unternehmensgruppen sprechen, die in Deutschland Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten unterhalten, kommt ja seit 2024 das Thema Mindeststeuer, globale Mindeststeuer noch mit dazu. Und gerade wenn wir Muttergesellschaften haben aus Ländern, die Mindeststeuer nicht eingeführt haben bisher, China beispielsweise oder USA, dann dürfen wir doch häufig erklären, dass jetzt mit der Registrierung in Deutschland, Gründung einer eigenen Gesellschaft, selbst wenn die sehr klein ist, unter Umständen Meldepflichten, Steuererklärungspflichten nach Mindeststeuergesetz bunden sind, die ansonsten für die Gruppe vielleicht gar keine Rolle spielen, weil sie bisher ausschließlich in anderen Ländern tätig sind.
Absolut, das sehe ich genauso.
Gut. Dann haben wir, glaube ich, einmal ein sehr breites und großes Themenfeld erfolgreich umrundet.
Ja, sehr spannend. Benno, was nimmst du mit heute?
Ja, ganz viel. Vor allen Dingen nehme ich mit, dass die steuerliche Betreuung von Inbound-Mandanten, glaube ich, sehr flexibel sein sollte und sich an alle Phasen eines unternehmerischen Prozesses anpassen muss. Von sehr kleinen Anfängen über Wachstum bis hin zu möglicherweise auch mal wieder Schrumpfungsprozessen oder auch nach späteren Liquidationen. Ich glaube, für alle diese Stufen in einer organischen Unternehmensentwicklung müssen wir passende Lösungen anbieten. Und ich glaube, das ist sehr deutlich geworden, worin die bestehen können. Wie sieht es bei dir aus, Andreas?
Ja, also mir ist nochmal heute deutlich geworden, Stichwort Rundum-Sorglos-Paket, dass bei diesen Mandaten eigentlich zwei Themen wichtig sind. Zum einen gibt es materiell-rechtliche Themen, die eben gerade bei diesen Strukturen mit ausländischer Muttergesellschaft eine Rolle spielen. Und zum anderen ist es eben tatsächlich viel mehr Kommunikation, weil wir Menschen beraten müssen, die sich in einer für sie fremden Rechtsordnung bewegen, für die nicht alles das selbstverständlich ist, was für uns selbstverständlich ist. Und ich glaube, das ist eine ganz besondere Mandatsbetreuung an der Stelle, die notwendig ist. Einerseits fachlich, aber B, kommunikativ.
Ja, du merkst, Daniela, wir haben ein bisschen zugehört. Ich hoffe, du bist zufrieden mit uns. Wir danken dir ganz herzlich dafür, dass du uns einmal durch das spannende Feld der Inbound-Beratung durchgeführt hast.
Ja, ich danke euch, dass ich als Gast dabei sein durfte und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Unser Tipp des Monats beschäftigt sich ein bisschen mit dem Thema, worüber wir heute gesprochen haben.
Mit einem Spezialaspekt, nämlich der sogenannten Muri-Meldung.
Der Praxistipp des Monats.
Kapitalerträge, bei denen aufgrund einer Freistellungsbescheinigung der Einbehalt von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag ganz oder teilweise unterblieben ist, müssen jährlich an das Bundeszentralamt für Steuern gemeldet werden. Diese sogenannten Muri-Meldungen sind jeweils zum 31. Mai für das Vorjahr elektronisch über das Online-Portal des Bundeszentralamts für Steuern einzureichen. Aktuell ist auch noch eine Meldung über die Formatvorlage des Bundeszentralamts per Post möglich. Eine Meldung ist auch dann vorzunehmen, wenn keine Kapitalerträge zugeflossen sind, die sogenannten Nullmeldungen. Bitte beachten Sie, die Nichtabgabe der Muri-Meldungen kann zum Widerruf der Freistellung führen. Um das zu vermeiden, empfehlen wir, fristgerecht zum 31.05. eines jeden Jahres eine sogenannte Muri-Meldung über freigestellte Kapitalerträge einzureichen.
Das war der Praxistipp des Monats.
Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Andreas, was gibt's denn beim nächsten Mal?
Nächstes Mal haben wir wieder ein juristisches Thema. Habe ich wieder ein bisschen Heimspiel und wir werden eine Kollegin haben, die uns etwas erklärt zum Thema Arbeitsrecht und zwar insbesondere Kündigung, Sozialplan. Und ich glaube, in unseren Zeiten ist das leider ein wichtiges Thema.
Ja, dann bleibt mir noch der Hinweis auf unsere Shownotes, wo Sie weitere Informationen zum Thema der heutigen Folge finden. Sie dürfen uns auch gerne jederzeit Ihr Feedback geben, Themenanregungen an taxiert@dhpg.de. Und in diesem Sinne darf ich mich bei allen, bei euch fürs Mitmachen und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören bedanken. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht. Verpassen Sie keine neue Episode. Einfach unseren Podcast abonnieren und Praxistipps zu Steuern und Recht erhalten.